ARD Sounds.
Wenn ich jemanden mag,
ja, voll.
Um da irgendwas
dann
zu sagen.
Dann sagst du das auch.
aber ich lieb dich.
genau. Ich habe mal mit einem Musiker gesprochen, ihr kennt ihn alle, aber ich weiß gerade nicht, ob es okay ist, wenn ich den Namen sage.
Wenn jemand sagt, weiß ich nicht, ich habe zu Liebe ist leise ein Kind gezeugt.
Mhm.
Damit kann ich wirklich umgehen. Ja. Das ist schön.
Ja, dass man sagt, nee, Taxi, nee, das ist meine Sex-CD.
Nee, nix digital.
Ja.
Ich bin digital immer noch so auf dem Stand eines Zweijährigen.
Hey, was machst du heute? Ja, cool, wollen wir kochen? Und wenn ich sage, wollen wir kochen, dann kocht die andere Person, weil ich kann das nicht.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Simon Dömer
und
Aki Bosse.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast.
Wie nervös bist du eigentlich, weil jetzt zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung sind es noch drei, wir haben Mittwoch und am Freitag kommt ein neues Album raus.
Also ich bin sehr nervös, muss ich sagen,
ja?
Weil ich mich irgendwie freue und es gibt aber jetzt ganz, ganz viel zu tun. Ich spiele 2 Release-Konzerte in meinem Club, wirklich meiner Jugend, in meiner alten Heimat Braunschweig, da wo man damals irgendwie, ich bin da mit 14, das haben aber alle gemacht, so Großraumdisco war das. Wir sind dann damals so räuberleitermäßig immer über eine Mauer gestiegen.
Das hast du dich getraut.
Ja,
ich war so ein Schisser.
Ich war nicht alleine. Ja. Es waren wirklich so teilweise 40 Leute, die da gewartet haben. 2 haben dann irgendwie so einem geholfen und drin hat jemand gepfiffen, wenn die Sekus weg waren und dann sind wir so illegal in diese Disse. Ich glaube, das wussten aber alle, weil irgendwie, also auch die Sekus wussten das.
Mhm.
Und da spiele ich jetzt 2 Release-Konzerte. Und wenn ich an den Abend denke, dann denke ich an meine Eltern, die da aufs Konzert kommen, an meine Geschwister und an meinen wirklich ziemlich großen alten Freundeskreis aus der Zeit. Und irgendwie bin ich jetzt ein bisschen so aufgeregt.
Mhm.
Ja. Aber nicht scheiße aufgeregt, aber also gut aufgeregt.
Aber ich finde trotzdem so Album Nummer 10, so, wer bekommt das als erstes zu hören? Also so, wenn es fertig ist. Ich kann mir vorstellen, natürlich erstmal irgendwie Family bei dir.
Voll,
ist da schon so, hey, hör mal, wie findest du den? Oder ist da Musik gar kein Thema? Ist aber so, ach du, mach mal, ich hab da gar nicht. Oder sind die so Musen, Inspiration für dich, dass dir das so wichtig ist? Oder machst du einfach und dann ist, nee, hier ist das, das ist jetzt fertig, so wird's sein.
Nö, meine Familie sind schon, also weil die eben aber auch ehrlich sind, also das ist ja manchmal so gut, auch wenn man Leute hat, die dann mal so sagen, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie scheiße oder so, oder das ist irgendwie, oder ich fühle das nicht, aber mach ruhig. Ich brauche da manchmal schon so Leute, die nicht die ganze Zeit immer sagen, ja, das verstehe ich total, das ist wunderschön oder so, sondern ich brauche eigentlich immer eher Leute, die sagen, oh, weiß nicht. Und da finde ich, das macht ja auch so Freundschaften, aber auch so Familie aus, dass es manchmal dann auch Leute gibt, die eben dann auch den Mut haben, auch mal so zu sagen, wenn mal was nicht so geil ist.
Mhm.
Und deswegen spiele ich es denen eigentlich immer erst sehr spät vor, weil das dann ganz, ganz oft auch am Anfang schon so ein Stöpsel ziehen kann.
Ja.
Weil wenn jemand, weiß ich nicht, wenn ich gerade so, mein Arbeitszimmer ist aber auch bei uns zu Hause, so, ne? Und die hören dann sowieso, also zu Corona muss das der Horror gewesen sein. Mittlerweile geht's, weil sind auch alle so unterwegs, aber man hört schon, was ich mache und woran ich arbeite.
Mhm.
Und so je früher mir dann jemand sagt, dass das irgendwie doof ist oder so, desto weniger Spaß macht es auch.
Mhm.
Also dann lieber mit einem kompletten Lied scheitern und das dann wegschmeißen. Und deswegen spiele ich es denen eigentlich immer erst vor, wenn ich schon fast fertig bin.
Ja.
Also wenn die Streicher drauf sind.
Ja. Ich finde aber trotzdem dieses Bild von dem so du bist so während Corona oder auch sonst, du bist zu Hause, das hört sich so an, ich weiß gar nicht, man hat nie einen Musiker da vor Augen, sondern immer so einen Wissenschaftler, der gerade irgendwie so tüftelt irgendwie, weißt
Voll.
Du, da irgendwas
ja, ja.
macht. Aber du bist ja da und du hast deine ganzen Instrumente, aber hast du dann auch einen Raum, wo du alle Instrumente hast oder
Total.
Laufen die alle, ist das alles digital?
Nee, nix digital.
Ja.
Ich bin digital immer noch so auf dem Stand eines Zweijährigen oder, weiß ich nicht, 85-Jährigen, wobei die sind wahrscheinlich auch alle mittlerweile mehr am Start als ich. Ich mache das sehr händisch. Und bei mir ist schon so, dass die ganze Hütte ist irgendwie voller Musik und auch so voller Instrumente. Also jetzt nicht so wild, dass jetzt in der Küche jetzt noch ein Klavier steht, aber es ist schon so, dass man eigentlich überall, wenn man Lust hat, kann man überall Musik machen. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Es war witzigerweise damals bei meinen Eltern auch so. Die hatten irgendwie so einen Partykeller, so einen richtigen Dorfi-Partykeller und oben war ein Klavier, aber auch eine Gitarre und ich konnte da eigentlich auch immer überall Musik machen und auch alle, die da waren. Und ich wollte das bei mir zu Hause auch immer so. Das heißt, wenn dann so Freundinnen und Freunde von meinem Kind kommen, dann können die irgendwie auch mal Schlagzeug spielen oder so. Das fand ich irgendwie cool, weil das bei mir auch so war. Also,
aber haben die das gemacht?
Ja, voll.
Ah, okay,
ja, ja. Genau, steht dann da rum und die können dann da so rumballern.
Und so, nein, nicht den Bass. Dumm.
Ja,
okay, coole Idee. Nee, warte kurz.
Können die alles machen. Ist auch alles nicht so viel wert. Und das finde ich so ganz schön. Und ich mag das Haus ganz gern, weil ich eigentlich so das schon auch so das Gegenteil bin von so einem Professor.
Mhm.
Also ich habe mein Leben immer auch so ganz gut im Griff, trotz dass ich Musiker bin. Also ich bin nicht nur Musiker, sondern ich mag auch gerne andere Sachen. Mhm. So, ne? Und ich bin dann gern zu Hause, weil ich aber auch zwischendrin dann gern, weiß nicht, einkaufen gehe oder früher meine Tochter in die Schule gefahren habe oder ja. so. Das kriege ich dann schon hin. Weil ganz viele, die ich kenne, sind natürlich schon so dann sozial nicht mehr so doll zu gebrauchen, wenn sie an irgendwas arbeiten. Und das fand ich irgendwie immer für mich eher so schwierig.
Ja.
Ich mische gern alle Sachen.
Ja. So. Aber wie ist dann eh dein Work, also gibt es irgendwann einen Tag, wo du sagst, ich fange jetzt mit einem neuen Album an, oder gibt es eine Schublade, wo du sagst, da sind noch alte Songs, den habe ich mir jetzt gerade nochmal angeguckt und damit geht's jetzt los.
Ja, es ist schon so, dass ich nicht aufhöre. Mhm. Also ich höre gar nicht auf.
Mhm.
Ich glaube, ich schreibe jetzt wirklich bis auf so kleine Pausen, die dann, weiß ich, wenn ich mal so richtig derbe krank war oder weiß ich nicht, oder wirklich so bei Todesfällen im familiären Umkreis, dann habe ich mal nicht geschrieben. Sonst ist aber so, das ist so meine normale Routine. Also ich stehe morgens auf und dann spiele ich Klavier. Mhm. Also eigentlich geht's dann schon los. Mhm. Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, das ist wirklich krass, also eigentlich auch mega süchtig.
Nee, also ich stehe morgens auf, genau. Nee, Kaffee, nee, noch nicht dann erstmal. Aber das nee, Teewasser, ja. das kocht dann. Aber ich mache auf Stille so, dass ich erstmal ein bisschen was spielen kann. Aber spielst du dann einfach das, was dir einfällt? Oder spielst du nach Noten? Oder ist es einfach was von dir? Oder spielst du einfach drauf los?
Na, ich spiele oft das, was ich mir am letzten Abend davor ausgedacht habe. Ja. Oder ich höre das nochmal und gucke dann schon mal so ein bisschen weiter. Aber es beginnt eigentlich wirklich mit Musik. Ich finde, für mich gibt es auch nichts Schöneres. Also weil das, wie gesagt, das auch nochmal so zum Thema Beruf. Es ist ja kein Beruf, sondern also ich mache das wirklich gerne. Und ich habe eigentlich, ja, morgens, ich habe dann so einen Kaffee und dann habe ich da irgendein Instrument. Meistens höre ich dann, wie gesagt, das, was ich einen Abend vorher oder zwei Tage vorher gemacht habe und gucke dann schon mal. Und so vergehen dann eigentlich auch schon mal die ersten zwei Stunden des Tages. Mhm. Und dann, ja genau, und dann kommt eben so, wie es kommt. Ja. Aber ich finde es, also eigentlich, ich war letztens irgendwie in meiner alten Heimatstadt Braunschweig in so einem Jugendzentrum, ne? Das heißt B58. Mhm. Und da bin ich dann so eine Treppe hochgelaufen, am Bültenweg ist es so, ne? Und da war so eine Veranstaltung, wo ich zwei Songs gespielt habe. Das war so ein Tag der Vielfalt und es waren überall so coole Kids. Und Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage haben das organisiert und da wurden coole Reden geschwungen. Ich war dann da und habe so gedacht, Alter, was für ein krass schöner Ort. Es hat sich nichts verändert, seitdem ich das letzte Mal mit, weiß nicht, 15 oder so oder mit 14 da so war. Und dann bin ich so hochgelaufen und habe dann auch jemanden getroffen, der mich damals auch schon als kleinen Scheißer so kannte. Mhm. Und dann haben wir eben so gesprochen und der meinte, ey, das war so krass, weil du warst wirklich so der einzig richtig Süchtige hier. Also ich habe dann teilweise wirklich, weil der Bus so schlecht gefahren ist, durfte ich dann da schlafen. Also ich habe dann in diesem Proberaum, in diesem Jugendzentrum, auf diesem Sofa so viele Nächte gepennt, weil ich einfach besessen davon war, morgens auch aufzustehen und Schlagzeug zu spielen und Sachen aufzunehmen und so. Der meinte dann eben auch, Alter, du hast so oft hier gepennt und das war mega illegal, aber alles gut und so. Und ich habe das, glaube ich, immer noch.
Ja.
Also es ist so ein richtiger Drang und so einen totalen Bock darauf.
Ich habe ja nur so einen Blick auf Popmusik oder Popkultur, natürlich auch noch immer noch mal durch alles das, was ja gerade so passiert. Also ich liebe TikTok, ich konsumiere alles, was es irgendwie gibt. So.
Verstehe ich.
Bin so richtig, ich glaube, meine größte Angst ist, irgendwann den Anschluss zu verlieren.
Mhm.
Ich habe so richtig so, letztes Jahr war ich auf dem Primavera,
ja.
also ne, in Barcelona auf dem Festival. Und meine Schwester war so, ach krass, wer ist denn da? Und ich so, ey, das ist so krass, Charlie XCX und Troye Sivan mit der Sweat Tour, Chappell Roan ist da, ja. Sabrina Carpenter. Und sie war so, die kenne ich nicht. Ja. Und das, ja, genau, das fand ich so schrecklich.
Ja.
Also nein, oder was heißt schrecklich? Also so, das ist so fair enough, weil sie sich damit jetzt nicht so so auseinandersetzt. Aber für mich war zum Beispiel die Sweat Tour, also Charlie XCX und Troye Sivan live zu sehen, war so insane.
Ja, wie war das überhaupt?
Das war krass.
Krass, ne?
Also genau, ja. Mich hat es da gerade nicht so gut getroffen. Ich war, ich habe irgendwas Falsches gegessen. Also,
was ist das bei dir mit dem Reisen?
Ja, wie meinst du
mit dem Reisen? Ja, weil die Paris-Geschichte, da war es ja so ähnlich.
Ja, stimmt.
Da hast du eine falsche Zwiebelsuppe.
Da habe ich irgendwas Falsches gegessen.
Fünf falsche Zwiebeln.
Ja, genau, da habe ich wirklich, also das, da muss ich sag jetzt, ich habe gekotzt und geschissen wie die Sau. Paris war furchtbar.
In Paris, ja, da habe ich auch aufgehört mit eurem Podcast.
Ja, genau, nee, da hätte ich auch aufgehört mit dem Podcast.
Ich habe den original gehört. Trotzdem ich saß auf Sizilien und ich war da mit meinem Freund Philipp. Und der meinte dann zu mir, ey, das Restaurant, du hast so noch nie gegessen. Und ich hau aber mal ab, iss mal so. Ne? Ja. Ich hatte dann Zeit und habe ich gedacht, ach, weißt du, ich höre jetzt mal, Laura und Simon mal reinhören. Und dann hast du das erzählt und es war wirklich so, dass ich da vor diesem Essen saß.
Ah nein, das tut mir so leid.
Nein, nicht schlimm. Ich bin auch gar nicht so zart beseitigt. Aber du hast es so schön erzählt, dass man wirklich, ich hatte den Durchfall meines Lebens so körperlich, also ohne sich einmal ganz kurz. Ich hatte ihn stellvertretend auf jeden Fall.
Ja, nee, das war Ja, so ähnlich. Du, aber das stimmt wirklich. Es ist irgendwas Komisches. Aber genau, das hatte ich jetzt einmal da in Paris. Und aber letztes Jahr, als ich da in Barcelona war, war ich da auf diesem Festival.
Auf dem Festivalgelände?
Ich war zum ersten Mal überhaupt auf einem Festival mal wieder. Oder auch so privat. Mhm. Früher war ich, als ich angefangen habe beim Radio, war ich Festivalreporter. Das heißt, ich wurde immer auf Festivals geschickt, wurde gesponsert von einer Marke, wo ich danach immer eine Festivalsendung gemacht habe, um zu sagen, wird euch präsentiert von XY. Und war da dann immer so für so Artist-Interviews und so. Und da habe ich schon gemerkt, Festivals und ich, keine Freunde. Ich war wirklich auf Festivals, da sind Leute mich irgendwie angegangen, das bin ich in meinem Leben noch nicht gewohnt gewesen, dass irgendwie, okay, ich passe hier gerade nicht hin, aber ich habe mich unwohl gefühlt.
Und wirklich
das habe ich ganz, ganz oft so. Ja, weil ich aber auch eh Angst, das hätte ich jetzt bescheiden an Angst vor Männern habe. Also so dieses, weißt du, wenn das sehr männlich dominiert ist oder wenn das Männer sind, die fragil in ihrer Männlichkeit sind. Ich glaube, heute gibt es noch mehr Worte dafür. Aber ich habe das natürlich schon von damals aus der Schule, dass ich, wenn ich irgendwo bin, ich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn Frauen da sind. Ne? Also wenn es ein Space ist, wo ich jetzt nicht auch... Also, was manchmal ein bisschen konträr ist, weil ich bin über 1,90 groß, ich wiege über 100 Kilo, ich mache viel Sport, ich bin schon sehr kräftig.
Voll.
So, also ich glaube, da würde jetzt nicht jemand sofort zu mir kommen und so wie damals in der Schule mich irgendwie mit Worten irgendwie anwerfen und mir dann aufs Maul geben oder so. Ist ja nicht passiert.
Aber ich sehe dich gerade, ich sehe dich gerade im Sommer und hinter dir und neben dir, du bist so umringt von so Typen mit so freiem Oberkörper, die so ein bisschen biervoll sind und so Neonsonnenbrillen
aufhaben
und so Hüte.
Genau, ja.
Okay, ja, es tut mir leid.
So, und das war ich dann größtenteils und das war noch die Zeit, ich hatte eine Skinny Jeans an, war jetzt nicht überall, war bei so einem Elektro-Festival, wo wirklich mich jemand so angegangen ist im Backstage und ich dachte, oh Gott, ich will hier nicht mehr hin. Also Festivals und ich sind nicht so gut miteinander. Und dann dachte ich aber, ich habe dieses Line-Up fürs Primavera gesehen und dachte, Simon, und da fliegst du hin, das machst du.
Ja.
Und habe mir schon irgendwie fast ein Jahr vorher da oder ein halbes Jahr vorher diese Tickets geholt und so. Habe das alles geplant und dachte auch eigentlich, ich würde da alleine sein. Dann war aber noch eine Freundin vor Ort und so. Also es war dann richtig schön, weil dann super viele Leute da waren, die dann da entweder arbeiten mussten oder dann auch so privat da waren. Und ich stand aber zuerst an der Seite in so einem extra Bereich, wo man so ein bisschen, wie die Tribüne bei Rock am Ring. Also wo man nur mit einem Bändchen hinkommt, aber eine Freundin kannte jemanden. Also zack, ich dann so, das ja geil, okay. Und dann stand ich da und war so, oh, hier sind auch viel zu viele Leute und so. Und dann gab es da aber auch so Burger und so. Ich so einen Burger gegessen war so, oh.
Der Burgerfehler.
Genau, hab vorher noch einen Witz gemacht, hab gesagt, guck mal, na, so gut sieht das Fleisch hier aber nicht aus. Oh, bisschen blass.
Scheiße,
es tut mir leid. Bisschen blass, hab ich gesagt. Dann hast du diesen Burger. Und das Ding ist, dieses Festival läuft so, dass die meisten Acts da nachts spielen. Also, weil es tagsüber so warm ist. Und ich glaube, die sollten dann spielen um 1:30 oder so. Und ich stand da oben und irgendwann merke ich so, oh, mir ist so schlecht. Und da weißt du,
nein.
Aber ich kann doch nicht gehen. Das ist das einzige Mal, dass diese Tour, also dass dieser Moment hier jetzt gerade in Europa, Festland quasi irgendwie hier ankommt. Ich musste nicht spucken, aber ich konnte auch nicht mitsingen. Also ich stand da irgendwie so, habe diesen Moment wahrgenommen und habe mich gefreut, aber konnte es nicht mitnehmen. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, weil ich da zum Beispiel am Beispiel von Charlie XCX oder vielleicht auch eine Chappell Roan, wir werden es sehen, Sabrina Carpenter oder vor allen Dingen ja auch Taylor Swift, dass das Artists sind, die alle in so Ähren denken. Also Taylor Swift natürlich hat das nochmal mehr geprägt mit ihrer Eras-Tour, so wo ich auch war, was ich insane fand. Einfach so alles, alle Alben, um auch so zu merken, wann bin ich eigentlich eingestiegen.
Hast du sie gesehen?
Ja.
Ich auch.
Genau, Gelsenkirchen Nacht 1.
Ich Hamburg.
So.
Nacht 1.
Ja. Wie war das für dich?
Boah, ich fand's richtig toll.
Aber kanntest du schon, wann bist du in die Musik mit eingestiegen bei
ihr? Na, so richtig eingestiegen bin ich bis heute eigentlich nicht. Aber ich kenne das. Aber ich war jetzt nie so der größte Taylor Swift, nie so ein Swiftie. Ich hatte dann, ich weiß auch nicht richtig, wie das kam. Ich glaube irgendwie, ja, weil ich irgendwen kannte, der da gearbeitet hat, stand ich auf jeden Fall in so einem Logenbereich, wo man hinten auf jeden Fall zumindest sich noch ein Bier nehmen konnte und dann das so gucken konnte. Und dann habe ich mich den halben Abend wirklich mit jemandem voll Nettes unterhalten. Und da stellt sich später raus, das war ihr Manager.
Das war lustig.
Ich wusste nicht, weil ich hätte sonst viele Fragen gehabt.
Ja,
also,
ja.
Genau, und ich habe dann, also wir haben dann so über das Konzert gesprochen und so. Und ich muss sagen, dass ich sowas vorher, glaube ich, noch nie gesehen habe. Genau, also ich fand das krass. Und ich finde so, das Hamburger Volksparkstadion, es ist auch kein Platz, wo man irgendwie Nähe schafft oder so. Und ich war, wenn ich ehrlich bin, danach eigentlich erst so wirklicher Fan.
Ja.
Ich fand's krass.
Ja.
Also ich habe das sonst nicht, also ich gehe jetzt auch nicht zu Appassionata oder zu irgendwelchen Shows, wo es mal so richtig blitzt, höchstens mal zu Muse oder so, ne, die es ja eigentlich erfunden haben, so gefühlt, die Lichtshow. Aber ich fand das schon toll und ich, also alle, die du auch genannt hast, die mag ich eben gerne, egal welche Era, weil es eben Songs sind. Weil es einfach echte Songs sind, die, weiß ich nicht, also die eben einfach gut sind. Mhm. Und egal, ob ich das jetzt immer so höre, aber das finde ich so als Musiker erstmal so grundrespektabel, dass es nicht nur ein Vibe ist, so, oder ein Beat ist, sondern das sind irgendwie geschriebene Songs mit einer Idee dahinter und dann auch von weiblich gelesenen Personen. Also ey, genau das brauchen wir jetzt gerade. Ja. Ich finde alle Künstlerinnen, die du gesagt hast, super. Fand jetzt aber Taylor Swift für mich so vom Live-Faktor, boah, ich glaube, vorher noch nicht so gesehen.
Ja, ich meine, deshalb ist das ja auch so ein Ding, weil Leute einfach gesagt haben, so, das sind hier so neue Maßstäbe.
Wobei aber Billie Eilish auch
ist. Ja, Billie Eilish ist auch insane. Hat.
Ja, so. Unfassbar insane. So. Das ist natürlich musikalisch dann eher
vor
so.
Vor allem alleine auf dieser riesigen Bühne so zu stehen.
Ja, ja, ja.
So, also das heißt aber auch, dass du dir so Konzerte tatsächlich auch gibst, oder? Weil ich habe mal mit einem Musiker gesprochen, ihr kennt ihn alle, aber ich weiß gerade nicht, ob es okay ist, wenn ich den Namen sage.
Sag lieber nicht. Oder
nein,
sag doch.
Nein, überhaupt nicht.
Welche Musikrichtung?
Weißt du, kennst du das mal, wenn Leute so sagen, hey, genau, ich habe jemanden getroffen, ihr kennt ihn alle, ist ein Arschloch leider. Ist ganz prominent, kennt ihr alle, ist ein Arschloch. Nein, wenn man so spricht, nein. Ich habe mal irgendwann, mein Gott, das hört sich jetzt so schön. Guck mal, ab jetzt kann ich doch nur verlieren. Egal, ich habe mal irgendwann gesprochen mit Bill Kaulitz. Mhm. Der meinte so, ach, er geht gar nicht so oft auf Konzerte. So, also klar, der guckt sich auch Sachen an, aber ich habe mich gefragt, ob das so ein Musikerding ist, dass man auch manchmal so denkt, oh nee, so Live-Shows von anderen oder sowas, so gebe ich mir jetzt gar nicht so oft. Aber du bist schon unterwegs, oder?
Ich bin richtig unterwegs. Mhm. Also ich könnte, glaube ich, auch mehr, ich finde dann manchmal, wobei ich muss sagen, ich habe Tokyo Hotel gesehen vor ein oder zwei Jahren in Bochum, da gibt es so ein Zeltfestival, Ruhr heißt das, und da haben wir quasi nacheinander gespielt, sie in dem einen Zelt, ich in dem anderen. Und dann habe ich mir endlich mal wieder Tokyo Hotel angeguckt und ich fand es eben mega geil.
Ja. Ich war letzten Sommer auch.
Ich fand es richtig
gut.
Also Grüße gehen raus.
Ja.
Und ich darf es eben nicht überdosieren. Mhm. Ich habe dann zum Beispiel bei mir immer das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich, jetzt gerade bei so einer Albumabgabe, so ich arbeite dann zwei Jahre darauf hin und witzigerweise sind so die letzten 10% von so einem Album sind immer total anstrengend. Das heißt, ich höre die ganze Zeit Bassdrum-Sounds ab und rufe und telefoniere dann mit dem Mixer oder so. Und man ist so ganz tief drin in so einer Musikmaterie. Und ich glaube, wenn ich dann abends noch auf ein lautes Konzert gehen würde, dann würde ich verrückt werden. Das geht nicht so. Ne? Ja. Und jetzt beginnt aber gerade wieder so die Zeit, wo ich so ganz viel Bock habe, mir Shows anzugucken. Und weiß ich nicht, finde irgendwie gerade so, die großen Bretter machen mich irgendwie glücklich. Aber am glücklichsten machen mich immer noch so kleine Konzerte. Mhm. Also von Leuten, weiß nicht, so, die früher im Uncle Sally Magazin standen, wo man dann so sagt, okay, ich bin einer von 32 Zuschauern, aber das könnte was werden.
Ja.
So, und das mag ich nach wie vor.
Ja.
Wie oft gehst du?
Auf Konzerte.
Mhm.
Ich bin mittlerweile wirklich, so Superstar-Konzerte liebe ich. Mhm. Ich gehe eigentlich gerade nur noch, was auch, ich weiß gar nicht, ist das, also ich war früher immer in den kleinsten Orten der Stadt. Also habe auch wirklich ganz viele gesehen, habe aber auch in einem kleinen Club gearbeitet, wo Konzerte waren, eben von so kleinen Indie-Artists, die up-and-coming waren. Aber mittlerweile, das, was mich mehr reizt, sind diese Superstar-Shows. Ich war jetzt, das letzte Konzert, auf dem ich war Florence. So wild.
War ich nicht, aber ich hab nur Bilder gesehen. Ich fand's auch richtig wild.
So, und das ist wow. Ich weiß gar nicht, also ich weiß, dass das, glaube ich, gerade eh für MusikerInnen, für Bands wahnsinnig wichtig ist, sie live zu sehen, weil durch live kommt für die meisten die Kohle rein. Also gerade in dieser Economy, in der wir jetzt gerade leben, ist es ja eh so, das ist eigentlich total der falsche Ansatz von mir.
Auf in die Großraumdisco zu gehen?
Ja, klar.
Ja, die so haben genug, denkt man, aber das ist ja okay, ist besser als gar nicht zu gehen. Aber natürlich ist es so, dass wenn man das 8-Euro-Konzert sich anguckt, dann hilft es wahrscheinlich sogar mehr.
Ja, tatsächlich, als sich irgendwie viel das andere zu geben. Aber dafür weiß ich manchmal dann auch gar nicht so genau, wer wo ist gerade, aber ja, ich sollte mich damit mehr beschäftigen und das ist tatsächlich auch was ich mir ein bisschen vorgenommen habe. Also was ich so nach diesem Festival im letzten Jahr, was ich übrigens dann auch krass fand, also meine Erkenntnis war, ich stand die ganze Zeit da oben, dann wurde mir übel und ich wollte aber dann runter, weil die anderen sind da runtergegangen. Ich war immer so, warum ist mir so schlecht? Dann kam so eine riesige Werbung für diesen Hamburger, weil es den wohl exklusiv auf diesem Festival gab. Ein riesiger Screen, dieser Hamburger drauf. Ich so, jupp, deshalb ist mir schlecht.
Und alle im Publikum so.
Alle so. Und ich war wirklich nur so, oh Gott. Und da habe ich aber erst gemerkt, was das für ein Publikum ist, weil ich schon an diesem Tag so früh da war und nur an der Seite oben war, weil ich so dachte, also ich bin davon ausgegangen, oh, ich hasse Menschenmassen.
Ja.
Ich glaube, das wird mir zu aggro dann auch oft. Und das war das cuteste Publikum, weil es nur die Gays und die Girls waren. Mega. Weil natürlich das Publikum für Chaperone, Sabrina Carpenter und Troye Sivan und Charli XCX ist nun mal sehr, sehr ein bisschen offener und weniger aggro, würde ich einfach mal so behaupten. Und dadurch war wirklich dieses Festival das Schönste, was ich da jemals irgendwie mitgemacht habe, weil es so wholesome war, weil alle hatten Spaß, alle hatten Glitzer, sahen aus, wie sie aussahen. Und ich hatte jetzt das Gefühl, ich laufe hier nicht durch Kotze und ich pisse gerade irgendwie durch von so Männern, die sich gerade irgendwie gehen lassen. Parallel dazu gab es dann noch die Meldung von Rock am Ring, wo gerade irgendwie von oben runter gepisst wurde auf die Leute. Also weißt du, wo immer irgendwas so los war. Und ich war so, ach krass, das habe ich hier gerade überhaupt gar nicht. So, was ist das hier gerade für ein schöner Ort? Und da habe ich dann auch nochmal kurz Festivals ein bisschen für mich irgendwie überdacht oder so.
Ja, voll. Ich finde aber, dass es mittlerweile so viele Festivals gibt, die irgendwie so erstens friedlich gebucht sind, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht mehr so eine Bierbike-Veranstaltung. Ja. So, ne? Und ich weiß nicht, irgendwie machen die das, finde ich, gerade ganz schlau, dass es dann so kleine Festivals gibt, wo man das Gefühl hat, ey, also wenn ich jetzt noch ein Kind hätte, das 5 Jahre alt wäre, dann könnten wir da zusammen hingehen und wir könnten irgendwie einen entspannten Tag haben, ohne dass man jetzt die ganze Zeit Schiss hat, weiß ich nicht, vollgekotzt zu werden. Ja. Also außer
du willst.
Außer der Burger.
Ja, außer du willst. Achso, ja, genau. Achso, der Burger, ja, genau. Ja, genau.
Außer aber, Lebensmittelvergiftung. Ja, ja. Aber das fand ich jetzt aber auch zum Beispiel bei Taylor richtig krass. Mhm. Aber auch bei Billie Eilish. Aber jetzt
das war auch so wholesome. Da, so, wenn Leute weinen auch mal. Also ich finde so dieses, klaro, Musik darf Party und Abriss sein. Aber wie schön ist das, wenn du einen Song, den du eh magst, also oder mit dem du was verbindest und du dann auf einmal weinst, so. Ich meine, ich muss immer dran denken, ich weiß nicht mehr, welches Album war bei dir Liebesleise?
Das Album Taxi.
Ja.
Liebesleise kam ja, muss ich letztens dran denken, weil ich irgendwie so durch Brandenburg gefahren bin. Und dann habe ich gedacht, ah, guck mal, hier ist die Stelle, da haben wir 3 Millionen gedreht.
Ach,
und dann habe ich dann.
Das ist die Bushaltestelle mit den Ballons.
Genau. Und 2 Meter weiter habe ich dann gedacht, ah, und hier haben wir Liebesleise gedreht. Wir haben beides in Brandenburg gedreht.
Ja.
Und damals eben mit Laura Tonke, so, ne, der tollen Schauspielerin.
Ja.
Und genau, das war so eine Geschichte, die wir dann erzählt haben. Also die Vorgeschichte zu 3 Millionen ist quasi Liebesleise. Ja. Und die Songs kamen auch nacheinander.
Ja, ja, eben genau. Und ich weiß noch, Liebesleise ist auch so ein Song gewesen, der mich so berührt hat. Also ich glaube, das war dann aber auch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, wie das für dich ist, wenn die Leute so schreiben, oh, das Lied, oh, ich weine dann immer und du dir dann vielleicht so denkst, hey, das war gar nicht so dafür gedacht, weil Menschen ja die Musik nehmen, also ich jedenfalls, und ich würde davon ausgehen, dass das viele Leute auch machen und dann so sagen, oh, das ist unser Lied und dann manchmal die Artists sagen, oh mein Gott, ja, das hat einen Happy Beat, aber das ist voll traurig, warum ist das euer Hochzeitslied?
Ja, ja.
Also das macht gerade überhaupt keinen Sinn, weil wir, glaube ich, Musik anders wahrnehmen. Und Liebesleise ist auf alle Fälle safe ein Song, da habe ich geheult, wenn ich Liebeskummer hatte.
Oh, danke.
Ganz sicher, ganz sicher. Ich habe dich immer geliebt, aber immer leise. Ich habe niemals leise geliebt, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich bin schon sehr vocal, wenn ich jemanden mag.
Ja, voll.
Um da irgendwas
dann
zu sagen.
Dann sagst du das auch.
aber ich liebe dich. genau. aber wie ist das für dich, wenn du so merkst, dass Leute so dass die ganz, ganz viel damit gerade verbinden. Ich meine, du siehst das ja auf den Konzerten. Du wirst ja auch die Leute vorne in deiner ersten Reihe. Du kennst doch deine Pappenheimer dann wahrscheinlich auch.
Ja, viele so Pappenheimer kenne ich. Mhm. Ich kenne aber ganz, ganz viele auch schon so wirklich seit 20 Jahren. Ja. Und manchmal ist es so, also jetzt bei der neuen Platte habe ich es das erste Mal so gemacht, dass ich die in so einem Kinoraum Menschen, also Fans, vorgespielt habe.
Mhm.
Und ich dabei mir natürlich dann die Leute angeguckt habe und ich saß auch noch dummerweise auf einer Bühne. Mhm. Das heißt, die haben mich eben auch noch angeguckt. Und für mich ist es so das allerschlimmste Reaktion auf meine Songs, also außer live, weil da wird getanzt und dann ist es okay, wenn jemand weint. Aber dieses Gefühl, dass man jemandem, was man gerade erschaffen hat und wo man auch nicht so richtig weiß.
Ja. Steht jemand auf und sagt, ich will eine Cola, wollte ich mir gerade
holen. Zum Beispiel, ja, genau. Oder auch so dieses typische, weiß ich nicht, was ich so früher, da bin ich auch echt tief traumatisiert, so als 17-Jähriger, wenn man dann bei irgendwelchen Riesenplattenfirmen saß und man hat dann so seine 4 Songs vorgespielt, die man auf der 4-Spur aufgenommen hat, weißt du, so Demos zeigen und dann sitzen da so 3 Typen und die gucken dich eben so an und dann gucken die irgendwie so weg und man guckt die an und man denkt sich so, oh Mann, die fühlen das nicht. Das hat mich nie glücklich gemacht. Also jemandem so Auge in Auge mein Zeug vorzuspielen. Jetzt habe ich aber das Trauma gebrochen, weil ich habe jetzt eben mich auf so eine Bühne gesetzt und habe eben so ein Pre-Listening-Event gemacht und es waren nur tolle Leute da und dann haben die das gehört und dann haben die teilweise auch geheult, aber dann haben die mich auch angeglotzt, was macht er und so.
Mhm.
Aber irgendwie ist jetzt der Moment weg und ich kann jetzt damit umgehen, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, ich habe zu Liebe ist leise ein Kind gezeugt. Mhm. Damit kann ich wirklich umgehen. Ja. Das ist schön.
Ja, dass man sagt, nee, Taxi, nee, das ist meine Sex-CD.
Ja, ja,
also
genau.
Da habe ich wirklich CD-Player, das habe ich okay. Vorher war Sade, jetzt ist es Taxi.
Ja, ja, ich kann damit umgehen.
Durch Zufall haben wir das einfach so richtig gut, muss man immer gelebt.
Ja. Ja, genau. Ich hatte auch schon, also irgendwann habe ich mal so einen Brief gekriegt, das war auch dann so zu der Zeit damals, er meint so, weißt du, ey, ich bin totaler Fan und ich hatte so eine Vorhautverengung und bei der OP habe ich dann zwei Songs von dir gehört und dann war es auch schon vorbei. Das war so Wartesaal oder so. Genau.
Da passt
und,
ja,
genau, und sowas gibt es. Und dann ist es für mich okay. Ich finde eben nach wie vor nur eben, müsste ich dir jetzt drei Demos vorspielen und du würdest dann so sagen, ja, schön gemacht. Okay, so weiß ich, das ist ein komischer Moment.
Nein,
dafür ist
Musik nicht genau, da. Genau. Aber ich glaube, sowas ist ja eh mal komisch, weil man da auch, wir hatten da in der letzten Folge ja schon einmal drüber gesprochen, so wem man was vorspielt, wie Leute darauf reagieren oder wie das dann auch manchmal ist.
Hörst du dir Sachen an, die du gemacht hast? Und guckst du und so? Kontrollierst du?
Nicht immer.
Bist also, du streng mit dir?
Nee.
Bist nicht streng mit dir?
Also ich höre jetzt manchmal, so keine Ahnung, ich habe neulich mal in eine alte ZSV-Folge reingehört, weil ich mal kurz so wissen wollte, ah, warte mal ganz kurz, wie hattest du denn damals da diese Geschichte erzählt eigentlich? Dann habe ich das so angemacht, war so furchtbar. Also da war ich wirklich so, oh Gott, so bin ich jetzt hier gerade. Ich weiß nicht wie, nee, ich habe das aber abgelegt, da streng mit mir zu sein. Weil doch, ich sollte glaube ich mehr die Sachen hören, die ich mache.
Also zum Kontrollieren oder einfach nur zum...
Einfach nur für mich, um danach einmal kurz zu hören, wie rede ich eigentlich, wie bin ich eigentlich. Ich habe neulich gefunden, auf meinem Rechner, auf meinem alten Rechner, ich habe meinen alten Laptop gefunden. Mach den so auf und war so, ach krass, da geht ja noch was ist ja eigentlich alles drauf. Und dann habe ich so eine Datei gefunden und das war so der Dummy, den Laura und ich damals gemacht haben.
Ey, den müsst ihr raushauen.
Von zum Scheitern verurteilt, so. Ja, na, also ja, irgendwas wird damit passieren. Hatte noch einen anderen Namen, das war noch unser Arbeitstitel, als wir noch nicht wussten. Und ich habe es mir angehört, ich habe es nicht richtig angehört, ich habe es nur Doppelklick gemacht und es ging los und ich war so, ach du Scheiße. Also, weil ich auch das Gefühl habe, ich klinge da noch ganz anders. Laura und ich natürlich auch nochmal uns in dem Wording, wie wir miteinander sind, wie wir miteinander sprechen. Wir sind so krass ineinander gehakt und haben Sachen von dem anderen übernommen oder so.
Ey, das finde ich bei euch aber auch krass. Wahrscheinlich war die größte Schwierigkeit, weil ihr beide ja blitzgescheit seid und sehr schnell und auch so, also humormäßig eben auch ganz oben mit dabei und auch auf so derselben. Wahrscheinlich wart ihr viel zu schnell und viel zu durcheinander.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen bei der Folge 1. Das war immer so ganz, ganz toll.
Blablabla, aber ich habe, Und ich habe es gehört, meine Stimme war da noch ein bisschen höher, habe ich das Gefühl.
Ja, das bleibt nicht
also,
aus. Ja.
Also ich habe das Gefühl, meine Stimme wäre dann, ich hätte noch so gesprochen, als wäre ich auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, klar.
So die ganze Zeit. Und das finde ich dann so, ja, ich sollte mir die Sachen eigentlich anhören, aber ich bin da, glaube ich, nicht, ich bin kein Perfektionist. Gar nicht. Ich würde nie, wenn wir eine Folge aufnehmen, ist das so, wir labern vorher eine Stunde und so kichern uns tot oder geben uns Updates zu irgendwas und sagen, na, wollen wir aufnehmen? Okay, alles klar. 1, 2, 3, hier läuft alles und los geht's.
Wie schön, ne?
Und dann geht der Freiflug los.
Ja.
Und da wird dann auch nicht groß was, also ich wüsste gerade nicht, wo was rausgeschnitten wurde irgendwann. Mhm. Weil wir einfach so da durchmarschieren und danach ist so, ach Mist, ich wollte ja eigentlich noch erzählen, dass das, ach jetzt habe ich ja das, ach egal, mache ich nächste Woche.
Wie viel Zeit verbringt ihr dann so privat miteinander?
Also wir haben jetzt gerade nicht so viel, also ja, wir nehmen schon Zeit. Wir verbringen Zeit miteinander, wenn wir die Folgen aufnehmen. Und wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir wieder mehr miteinander machen müssen und auch wollen, weil wir viel remote gemacht haben.
Ja.
Also wir haben mehr Zeit miteinander in getrennten Räumen verbracht als miteinander. Und das ist was so natürlich dann durch Tourvorbereitung, durch Sachen, durch Termine oder so. Und wir müssen natürlich ganz, ganz doll darauf aufpassen, dass die Freundschaft nicht unter dem leidet, was wir machen,
weil die
Freundschaft die Basis ist. Ne?
Also ich habe letztens nämlich auch nochmal gedacht, so, also zum Thema Freundschaft, ne? Dann sitze ich da mit meiner besten Freundin, die ich schon ewig habe. So, ne? Und die ist in Berlin, ich bin in Hamburg.
Ja.
Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, ey, mein allergrößtes Ziel für 2026 ist, dass wir beide mal wieder zusammen einfach nur ein paar Tage verbringen, wo wir uns nichts vornehmen. Und wo wir einfach zusammen, weiß ich nicht, vom Drogeriemarkt bis zu irgendeinem Supermarkt und ich komme auch gerne noch mit in den Baumarkt so, dass wir einfach nur normale Tage wieder miteinander verbringen und wir müssen auch nichts Verrücktes planen. Weißt, wir müssen jetzt nicht auf die Alpaka fahren nach Brandenburg
genau,
oder so.
Ja, ja. Sondern einfach sein.
Ich möchte einfach nur so mit dir abhängen und einfach so sein, wie wir das irgendwann mal waren. Und ich, weil mir eben auch aufgefallen ist, dass wir ganz, ganz oft, weil wir so wichtig füreinander sind, natürlich darüber erzählen, was wir gemacht haben, aber wir haben so wenig zusammen erlebt.
Ja, ja.
Genau. Und ich brauche mit der aber nichts. Ich brauche mit der eigentlich nur diese kleinen Sachen. Mhm. Genau. Also genau, Berlin, Drogeriemarkt, eine halbe Stunde irgendwas für ihr Kind suchen.
Ja, so, voll.
Ne? Supergeil.
Voll, aber genau da gehe ich mit. Also so, das darf nicht so sein, dass wir uns sehen, nur um Sachen für den Podcast zu machen. Also genau. Es muss schon sein, oh, wir hängen rum, oh, wir machen dies, wir machen jenes. Das war natürlich früher nochmal tausendmal einfacher, weil wir ja auch zusammen beim Radio einfach waren.
Ja.
Also wir waren immer zwei Wochen im Monat, eine Woche, 10 Tage, whatever, waren wir in Köln und haben da dann herumgehangen. Oder wir waren irgendwie...
Beide auch schon, aber dann in Berlin gewohnt wahrscheinlich.
Genau, genau. Wir haben beide in Berlin gewohnt, aber sind dann hin und her getingelt. Ja. Also wir waren ja dann die ganze Zeit unterwegs. Und dadurch, dass diese Komponente natürlich weg ist und man ja auch nicht vergessen darf, dass wir beide ja auch eigenständige Leben und dementsprechend ja auch eigenständige Karrieren, sag ich mal, dann ja auch irgendwie haben oder die unterschiedlich verfolgen oder ganz andere Sachen machen, ist es natürlich ein, wie ich glaube, in jeder Freundschaft immer ein Einchecken, um so zu merken, ah, was brauchen wir eigentlich gerade?
Ja.
Und das ist natürlich wichtig. Also gerade natürlich kommt bei uns noch die Arbeitskomponente mit dazu, aber in Freundschaften immer. Also ich finde es ja schon bei manchen Freundinnen von mir dann schwierig, so dann irgendwann so zu merken, oh Gott, werde ich dir gerade gerecht oder nicht?
Mhm.
Aber mir reicht meistens auch einfach nur rumhängen. Bei irgendjemandem zu sagen, hey, was machst du heute? Ja, cool, wollen wir kochen? Und wenn ich sage, wollen wir kochen, dann kocht die andere Person, weil ich kann das nicht. So, weißt du?
Ja, aber ey, wie schön, ne? Ja. Also genau, weil so soll es eigentlich sein, weil ich hänge nämlich auch also mit so vielen Leuten gerne rum und habe das jetzt so die letzten arbeitsreichen, weiß ich nicht, so 2 Jahre echt nicht so richtig hingekriegt. Und ich, und wie vielen Menschen hast du das Gefühl, bist du wirklich nah in deinem Leben? Sind es 5 oder 15 oder 2?
Nee, das sind schon... Also bei mir sind es nicht 2, bei mir sind es auch nicht 5. Also es sind schon, ich überlege gerade, also ich kann eigentlich, könnte ich das so machen, so die Menschen, die an meinem Geburtstag waren, so was die engsten Leute sind, aber das ist so komisch, so das so zu sagen, weil es sind schon viele. Also ich würde fast schon sagen, ja doch, na, vielleicht dann sind 15 oder so.
Mhm.
Aber das ist schon ein, wo Leute jetzt vielleicht sagen würden, ah, das geht gar nicht. Aber wenn ich die alle irgendwie aufzähle und dann sage, da gibt's Lulu, Raphael, Amelie, Anja, Lars, Miki, Matur, Laura, Nils und keine Ahnung, wer da noch alles irgendwie
kommt. Zusammen.
Also das sind alles Menschen, die mir wahnsinnig wichtig sind. Und wenn ich mein Telefon durchgehe, dann weißt du aber auch, da ploppen auch dann diese ganzen Namen oben mit auf, weil ich da schon versuche, viel Kontakt zu halten. Natürlich gibt's dann die dann immer mal wieder ein kleines Stückchen näher sind. Aber auch das sind nicht 2. Also das sind dann aber auch nicht 5. Also es ist irgendwie, ja, es sind schon mehr Menschen, als ich dachte.
Weil so, ich höre nämlich auch immer so diese Geschichte, also ich bin 46, ne? Und ich glaube, das ist gerade auch so ein kleines Thema in dem Alter, dass man so denkt, wow, wo sind die Freundschaften? Mhm. Was ist übrig geblieben? Für was interessiert man sich noch? Und ich finde, ich bin davon so überhaupt gar nicht betroffen.
Ja.
Weil ich andauernd auch so, also nicht jeden Tag, aber schon oft ab und zu nochmal eine Person kennenlerne, die dann auch mit in diesen Freundeskreis kommt, weil die einfach toll ist oder weil das einfach gepasst hat. Hast du das Gefühl, es wird bei dir im Alter, bist du noch jung, aber dass es irgendwie schwieriger wird, weniger wird oder dass du irgendwie nicht, ne? Habe ich bei dir auch gar nicht das Gefühl.
Nee, aber das ist trotzdem konträr zu dem, ich habe Freundinnen von mir, die nicht in Berlin wohnen, die meinten irgendwie so, oh, das ist so schwer, neue Leute kennenzulernen. Weil die aber nur ihre Leute von früher aus der Schule hatten. Und die haben alle Kinder bekommen, haben ihr Eheleben, die haben ihren Alltag und die sind aber trotzdem noch die Mitte 30 sind und sagen, ja, aber wir gehen trotzdem mal gerne was trinken oder auch mal feiern oder so. Also was jetzt nicht heißt, dass die da die ganze Zeit jedes Wochenende die Kuh fliegen lassen oder so. Aber die sind schon mehr unterwegs und sind sozialer und haben jetzt vielleicht nicht dieses familiäre Gefüge oder sich so eine Familie aufgebaut. Das ist ja zum Beispiel auch was ich auch nicht habe. Ich habe ja auch jetzt nicht irgendwie Partnerkinder oder so. Nö, auf gar keinen Fall.
Partner? Also, Partner?
Kinder möchte ich auf gar keinen Fall.
Mhm.
Also so, das ist so, weißt du?
Ja.
So, und also natürlich habe ich total Interesse daran, irgendwie jemanden zu haben, aber auch in einer Beziehung würde ich nicht auf die Idee kommen, die Leute, die ich habe, weil ich habe mir das so hart aufgebaut. Ich habe mir das so hart aufgebaut, ein soziales Umfeld zu haben, diese Leute um mich herum zu haben und auch Dinge manchmal alleine zu machen. Also so, ich habe jetzt auch irgendwie, in einer Beziehung würde ich jetzt auch nicht aufgeben, alleine ins Kino zu gehen oder so. Da kann er sich dreimal umgucken. So, dann würde ich trotzdem sagen, ja und, also wenn du jetzt keine Zeit hast, dann gucke ich den halt alleine. Wir können ihn gerne irgendwann nochmal gucken, aber wenn ich jetzt gerade die Zeit habe, weil ja meine Tage ja auch einfach absurd sind manchmal so und ich immer irgendwie mir die Zeit einteilen kann, wie ich möchte so. Aber ja, nein, Freunde sind mir so wichtig. So wichtig.
Und versteht sich dein Freundeskreis untereinander? Hört sich ganz schön danach an, ne?
Also ich habe damit irgendwann angefangen. Ich hatte immer Angst davor, weil ich habe natürlich unterschiedliche Freundeskreise.
Medienbranche ein bisschen, aber auch nette Leute, aber eben Medienbranche.
So.
Genau. Und noch ein paar von früher. Zwei. So. Hoffentlich. Weiß ich nicht.
Nee, von früher habe ich niemanden.
Hast du vorhin schon gesagt.
Ja. Niemanden. Ich habe niemanden von früher. Ich habe aus Schulzeiten ja zu ein paar Kontakt, aber das ist nicht mein Freundeskreis. Weil ich so ein bisschen auf die Schule auch manchmal zurückschaue und so denke, ja, Schicksalsgemeinschaft, aber mein Leben für mich hat erst angefangen, als ich aus der Schule raus war.
Ja.
Weil das da dann erst dieses mich selbst finden und ich selbst sein ging erst dann. Und ich habe dann auch irgendwann jetzt festgestellt, vor 2 Jahren, dass ich so war, okay, das geht nicht. Ich habe keinen queeren Freundeskreis. Warum ist mein Freundeskreis so heterosexuell? Also so, das war dann auch irgendwie was. Und das ist jetzt durch Barbie und die Leute, die ich durch sie alle kennengelernt habe, ist das auch nochmal viel mehr aufgebrochen. Oder mein Freund Daniel, mit dem ich super viel unterwegs bin, weil ich super lange nicht an queeren Orten so richtig war, weil ich mich da immer nicht so wohl gefühlt habe und mich immer gefragt habe, warum fühle ich mich nicht wohl? Ja, weil ich irgendwie nicht fein mit mir selbst bin.
Was ist dein lieblingsqueerer Ort in Berlin?
Mein Lieblingsort? Also ich hänge schon, also ich bin so ein, wenn dann glaube ich eher so ein Kreuzberg-Homo. Also ich bin schon gerne mal im Möbel Olfe, also da am Kotti oder im Südblock. Ich glaube, das sind eher so meine, weil so eine riesige Institution, die es ja vorher gab, war ja das Schwutz.
Ja.
Also als so größter LGBTQ-Nachtclub irgendwie, vielleicht sogar in ganz Deutschland, I don't know. Und das Schwutz gibt es nicht mehr. Und das war aber trotzdem immer noch so ein Ort, wo ich dann trotzdem so wusste, ah, okay, da gehe ich jetzt hin zum Feiern oder so. Aber ansonsten ist mein Lieblingsort natürlich irgendwie Barbies Wohnzimmer dann.
Ja, so, das hört sich sehr gut
an. So da mit ihr rumhängen, Filme glotzen oder da Leute treffen und irgendwie so sehen.
Ja.
Aber es ist schon, ja, nee, die meisten Leute, und das ist immer das, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, weil ich das natürlich auch sehe, wie das dann vielleicht bei meinen Geschwistern ist oder so, wenn die Familien haben und dass sich der Fokus ja auch einfach verschiebt. Deshalb finde ich das auch schön, dass du irgendwie sagst, nee, dir ist es wichtig, du lässt noch Leute rein, weil du könntest ja auch einfach sagen, ich habe meine Musik und ich habe meine Familie, die habe ich mir auch hart, wir haben das geschafft, damals noch kurz vor der Entbindung quasi, als es noch hieß, oh, vielleicht lerne ich was anderes, geil, du kannst von der Musik leben und ich brauche nur uns. Davon gibt es ja auch ganz, ganz viele Leute, die ja gar nicht rausgehen. Aber, und das ist dann ja wieder dieses so, alle lieben dich und du bist irgendwo und Menschen erinnern sich an dich und freuen sich, dich zu sehen. Das kommt ja auch, das ist ja auch Arbeit gewesen, dir das zu erarbeiten, dass Leute, also so, dafür muss ja draußen gewesen sein.
Ja, das finde ich auch. Aber ich finde auch nach wie vor dieses Draußensein, ja, aber guck mal, wenn man sich das jetzt auch nochmal bei dir so anschaut, ne? Ich weiß nicht, weil ich habe nämlich noch eine Frage, wenn ich morgens aufstehe und Klavier mache, wann stehst du immer so auf? Bist du ein früher Simon?
Ja, also ich habe, ehrlich gesagt, ich musste mit Routinen arbeiten. Ich habe vorher immer ich war beim Radio und wusste dadurch dann immer so, okay, ich habe die Sendung von 14 bis 18 Uhr, das heißt um 10 muss ich im Sender sein.
Ja.
Und als das weggebrochen ist.
Ist alles zusammengebrochen.
Ist so, und dann war ich so richtig so, okay, was mache ich jetzt? Und jetzt habe ich so, ich brauche halt Routinen. Zweimal die Woche habe ich Krafttraining, dann mache ich nochmal irgendwie Cardio, wenn ich irgendwie Glück habe. Aber ich stehe auf spätestens 8.30 Uhr.
Okay.
Und wenn ich aber einen Tag habe, da muss ich jetzt wirklich nicht, dann bleibe ich auch mal gerne bis 9 irgendwie liegen oder so. Aber ich muss aufstehen. Ich muss eh früh aufstehen. Weißt du, ich habe Bluthochdruck. Ich muss jetzt Tabletten nehmen dagegen.
Ja, und aber da wollte ich dich auch nochmal fragen. Was macht dieser Bluthochdruck mit dir?
Ich weiß das noch nicht. Also eigentlich muss ich jetzt abnehmen.
Aber warst du antriebslos oder ist dir schwindelig gewesen?
Nö,
oder?
Ich habe nur einfach gemerkt, ich hatte so ein, meine Ärztin hat gesagt, wenn das nächste Mal kommst, dann machen wir bitte einen großen Termin, weil wir wollen einmal Blutbild und so, einmal so ein Check-up machen. Und dann war ich so, okay. Und dann haben die meinen Blutdruck gemessen. Und dann guckt die eine die andere an und sagt diese Werte durch. Ist so, und sehr schlimm. Und dann sagt meine Ärztin so, ja, ist schon so schlimm, dass wir auf alle Fälle, ich hätte mal so einen 24-Stunden Blutdruckmesser machen. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann wurde das sofort ausgewertet. Und dann waren die, ja, sie sehen, das ist die Norm, so ist es bei ihnen. Da habe ich gesagt, ach, okay, dann mache ich ein bisschen mehr Cardio einfach, dann höre ich auf zu rauchen, trinke keinen Kaffee mehr. Hat sie nur zu mir gesagt, ja, aber Tabletten nehmen müssen sie trotzdem. Also, was ja nicht das Schlimme ist. Aber da war mir am Anfang, war mir da kurz schwindelig und so.
Ja.
Und ich will es ja nicht haben. Und ich weiß, ja, ich muss ein bisschen abnehmen vielleicht. Aber das sind ja alles Muskeln hier bei mir, weißt du?
Das geht nicht viele Muskeln, ja.
Du hattest auch mal eine Zeit, da warst du richtig
muskulös.
Da hattest du Croissant-Arme.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das war richtig, du warst so richtig, 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 das war
angepowert.
War das natural oder hast du...
Du meinst nachgeholfen?
Ja.
Nee. Ich komme aus dem Kampfsport.
Ja.
Ja, eigentlich. Und da habe ich eben ab und zu mal ein paar Liegestütze zu viel gemacht. Seitdem ich 12 bin.
Krass. Was hast du gemacht?
Ich habe angefangen richtig stumpf mit Kickboxen.
Mhm.
Und Ich glaube,
das habe ich auch mal gemacht.
Ja, ich glaube, und ich glaube, in der Berlin-Zeit war das dann schon so, da habe ich, ja, ich war, also, ich meine, gut, damals war ich ja so noch ganz jung, da habe ich wahrscheinlich einfach zu viel Sport gemacht. Und da hatte ich richtige Croissant-Arme.
Ja.
Ja. So richtig, der hat so enges T-Shirt und dann hat da so der Eumel hier noch ein Treibel.
Ja, 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 du konntest nicht mehr so ans Handy gehen, sondern musstest das ans andere Ohr halten dann quasi, ja, weil dein eigener Bizeps sich aufgehalten hat.
Ja, genau,
oder
das war immer so.
Ja, ja. Aber das ist so witzig. Ja, weil ich weiß nicht, das war so, so viel. Und bei mir ist gerade ich kriege das überhaupt gar nicht hin. Ich bin nicht diszipliniert mit meiner Ernährung und so. Also ist es schon gut, dass ich das zweimal die Woche mache.
Ey, und ich muss auch nochmal sagen, ne? Also bei mir waren immer, wenn das jetzt mit deinem Bluthochdruck, das ist ja eine Sache, die kann man wahrscheinlich in den Griff kriegen. Und ich finde schon, dass wenn es auch gerade explizit um Männergesundheit geht und Vorsorge und so weiter, ist ja manchmal auch der Schuss vor dem Bug, auch wenn es jetzt hoffentlich ja dann ein sehr schöner ist, ne? Also ein entspannter, hey, ja gut, Bluthochdruck, das kriegt man in den Griff, das ist jetzt keine super schlimme Nachricht.
Genau, ist kein Todesurteil. So.
Zum Beispiel, finde ich aber, wenn das dann zur Folge hat, und so war es bei mir leider dann auch in meinem Leben, also ich habe auch mit Rauchen aufgehört, glaube ich, vor 2 Jahren oder so. Und ich habe ja früher geraucht, Alter. Ich habe es so gern gemacht und so viel und so. Und das sind dann immer, also das sind dann, glaube ich, so, vielleicht ist das nicht schlecht. Vielleicht hat es dir jetzt nochmal 10 Jahre geschenkt.
Ohne
das große Blutbild.
Aber das ist bei mir so, ich brauche genau so einen Warnschuss. Also ich habe gemerkt, ich habe mit Sport, habe ich nur angefangen, ich habe nie Sport gemacht. Weil ich war ja immer so wahnsinnig dünn und wahnsinnig groß und war immer so, ah, alles ist egal. Dann hatte ich aber irgendwann Knieprobleme. Dann irgendwann habe ich dann doch mal zugenommen und so und habe so gemerkt, ah, eigentlich sollte ich mal. Und dann hatte ich super krasse Kopfschmerzen und irgendwie keiner wusste, wer es kommt. Dann wurde irgendwann so hinten so meine Nackenwirbel wurden einmal in so einem MRT, wurde sich das angeguckt. Und dann am Ende war es aber überhaupt gar nicht, sondern es war irgendwas von der Schulter, bla, aber war einfach so. Und dann haben die sich aber meine Nackenwirbel angeguckt und haben gesagt, ah, naja, der hier vorne, na, das könnte ein Bandscheibenvorfall werden.
Ah, okay, verstehe.
Und dann haben die gesagt, ja, also wenn sie jetzt nicht innerhalb der nächsten, also wenn sie jetzt keinen Sport machen, dann sehen wir uns in spätestens 5 Jahren hier wieder, weil sie haben keine Muskulatur hier oben im Nacken. Und das hat dafür gesorgt, dass ich sofort mit Sport angefangen habe.
Mega, so muss
sofort
sein.
Und da kann ich dir aber auch nur empfehlen, einen Podcast zu haben, weil ich das alles, also ich mache manchmal Sachen, bei denen ich weiß, ah, ich müsste das vielleicht mal machen. Und wenn mir die Motivation so richtig fehlt, dann denke ich, ah, ist immer noch eine gute Geschichte für einen Podcast. Weil dann dachte ich so, ich habe mir dann so einen Turnlehrer gesucht, der mir dann quasi so Kraftsport irgendwie so beibringt. Ich dachte so, okay, wenn das nichts wird, wie lustig ist das? Aber das Gute ist, es ist was geworden. Und dann habe ich irgendwann noch mit Spinning angefangen. Also ich mache schon Dinge auch in meinen Cardio zu machen, aber jetzt mit dem Rauchen habe ich sofort aufgehört, als die gesagt haben, hier Blutdruck und dann aber auch ein Jahr, es ist manchmal auch eben genetisch bedingt, also keine Ahnung, ob ich das jetzt tatsächlich alleine so loswerde oder nicht, aber ich weiß, ist für mich ist klar, abnehmen, aufhören zu rauchen. Kaffee habe ich auch sofort weg, obwohl ich nur einen Kaffee am Tag. Also weißt du, was wirklich dumm ist.
Lieber auch den kleinen Kaffee weglassen.
Ja, aber ich denke so, am Ende kann ich ja wieder aufbauen. Das war genauso, als Corona damals war. Ich habe immer noch geraucht und dann sagt ein Freund von mir so, sag mal, Simon, du rauchst noch, während jetzt gerade hier irgendwie so eine Lungenkrankheit hier jetzt gerade im Anmarsch ist. Habe sofort aufgehört.
Ja.
Gut, 3 Monate später, dann dachte ich so, ach, okay, was soll's.
Ja, ja.
Aber jetzt gerade denke ich so, ach, es fehlt mir nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie der Sommer wird. Weil ich schon so, seitdem ich 18 bin.
Ich fange eben nicht wieder an.
Ja.
Das ist bei mir jetzt so mittlerweile so klar. Ja. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Aber ich finde es immer noch schon
stolz gut. Auf dich.
Ich finde super viele Sachen, die einfach schädlich sind, mega toll. Deswegen existieren die auch.
Also, naja, eben genau. Ja. That's the reason.
Ja, ja.
Aber witzig. Also ja, nee, ich finde auch, genau das können wir uns bewahren. Aber ich möchte noch einmal kurz auf dein Album zu sprechen kommen, weil ich wollte eigentlich...
Kennst du eigentlich Tim Fischer?
Tim Fischer?
Ja.
Nee.
Das ist ein Künstler aus Berlin. Musst du dir mal reinziehen. Weil der nämlich auch, glaube ich, in der Community
Also vom Namen her,
super am Start ist, auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Und mit dem singe ich nämlich Duett. Das heißt, Liebe hat nicht ewig Zeit. Und ich musste dann nur einmal nochmal ganz kurz denken, weil ich dachte, vielleicht kennst du den.
Nee, nicht privat. Also Name ist ein Begriff. Und ich glaube auch, ich habe es in der Insta-Story von dir gesehen. Dann war das Listening-Event.
Das war das Listening-Event, genau.
Ja, aber auch das finde ich immer noch so lustig, dass du einfach so sagst, nee, ich setze mich dahin, Leute gucken mir zu, während die Musik läuft. Weil das ist was ich auch nicht verstanden habe oder was ich so hart finde. Du kommst, ist das immer noch so, dass wenn man zu einem Label geht, du als Artist sitzt dann da, Hast du vielleicht noch ein Management mit dabei oder hast du vielleicht noch kein Management? Oder wie war das? Du hast dich da hingesetzt und hast gesagt, hier ist eine CD.
Ich bin damals allein dahin gefahren. Das war so die.
Aber auf Termin, weil man immer damals weiß ich noch, als Universal noch da irgendwie diese große Adresse an der Spree hatte, so dass Leute da auch manchmal so rumgelungert haben oder gesagt haben, ja, wir haben unsere CD da reingeworfen.
Ey, ich habe damals, ist dir noch die Popcom in Köln Begriff? Mhm. Ich habe damals, es ist wirklich 1900 irgendwas, ne? Ey, da habe ich dann an der Messe gestanden mit der Akustikgitarre und hab Leuten versucht, meine Songs vorzuspielen. Also da war ich auch noch ganz klein.
Ja. Aber du warst immer überzeugt.
Ich wollte das immer machen. Naja, genau. Ja, aber bei diesem, an dem Abend, als Tim Fischer auch da war, das war in Berlin und das war dann so ein Vorspielen. Ja, und es gibt dann manchmal noch bei der Universal so Vorspielsachen, aber im besten Falle verschicke ich.
Ja.
Aber an dem Abend war gut, weil da haben wir eben auch Live-Musik gemacht und er ist dann so mit Federboa auf die Bühne gekommen und er hat angefangen zu singen und alle haben geheult direkt, weil es so schön war.
Ja.
Ja, das zur neuen Platte.
Aber setzt du dich da trotzdem. Also, wenn jetzt sowas kommt, da kommt ein anderer und sagt, hey, genau, müsste es dann da sein? 12.20 Uhr, genau, alle sind da. Marketing überlegt gerade noch, sind noch unsicher, was sie zu diesem Song machen sollen. Also sind.
Ach, sowas gibt es nicht mehr.
Gibt's nicht mehr?
Nee.
Oh Mann.
Aber ich bin auch schon zu lange da. Ja. Also ich glaube, es gibt so zwei Dienstälteste bei der Universal. Das ist einmal Element of Crime, also Sven Regener und ich. So, und dann kommt auch schon Kraftklub. Das ist so mein
alles
Label.
Klar. Okay,
ja. Und wir sind echt schon immer da und ich habe dieses ganze Schnickschnack nicht mehr. Dass ich, also,
aber hast du trotzdem manchmal Wünsche? Also so schaust du dir dann trotzdem mal Sachen so bei anderen Artists ab? Oder wenn du irgendwie so siehst, ah krass, auch das ist jetzt möglich, alle, also was sich ja auch schlimm anhört, weil das macht dich ja alt, wenn man sagt, ah, das macht
das ist jetzt möglich.
Aber das ist so, dass du jetzt sagst, nee, lass mal keinen Jutebeutel machen. Ich habe gesehen, Hipbags sind gerade in, lass mal lieber sowas. Oder
ich mache trotzdem Jutebeutel.
Ja, machst du?
Habe ich heute gerade wieder. Habe ich heute gerade drüber gesprochen.
Nein, das ist ja richtig so. Wir machen wieder einen Jutebeutel, alles klar.
Nee, auf jeden Fall. Aber ich liebe Jutebeutel auch und ich finde das gut. Und ich finde dann so ein Jutebeutel mit einem schönen Spruch drauf. So, weiß ich nicht, bei mir, lass ihn nicht ficken oder so. Finde ich irgendwie, ist ein guter Einkaufsbeutel. Ich finde so Beutel mit, Beutel gegen rechts und Beutel gegen Hass und Gewalt fand ich immer schon top tragbar.
Nein, es ist ja auch so. Aber es hätte ja sein können, dass du irgendwie sagst, nee, ich möchte jetzt, ich habe gerade gesehen, Künstlerin XY hat das und das rausgebracht oder so, aber ja.
Voll. Na, ich glaube, bei mir ist es total wichtig, weil ich eben auch das alles liebe. Also ich hasse es und ich liebe es, aber ich bin ja auch, also ich ziehe mir auch alles auf TikTok rein und ich kenne die ganzen neuen Artists so, ne? Ich weiß irgendwie, was man machen kann und was nicht. Und trotzdem ist für mich wäre so das Schlimmste, wenn ich die ganze Zeit probieren würde, super jung sein zu müssen. So, und ich finde auch, das ist dann beim Zuschauen immer schon so, weil mir ist schon klar, dass, weiß ich nicht, dass wenn jetzt jemand 14 ist und mich auf TikTok sieht, dann denkt er sich ihm auch, was will mir der Sozialkundelehrer bitte jetzt noch erzählen? Schule ist gerade vorbei, so, ich habe keinen Bock. Ne? Und ich möchte irgendwie nicht auf jung machen. Und ich finde auch, ein paar Sachen kann man sich so beibehalten, wie den Jutebeutel. Und gute Musik wird irgendwie immer, glaube ich, sowieso überstehen. Aber ganz, ganz viele Sachen kann ich eben nicht mitmachen, weil ich es einfach auch nicht mehr fühle. Das müssen dann andere machen.
Ja, aber du machst trotzdem schon viele, also ich sehe dich oft mit Reels und mit Videos und so, aber da hast du auch Bock drauf.
Da habe ich Bock drauf und das finde ich auch voll vertretbar. Und ich, also wenn ich damals, wenn mein 17-jähriges Ich, also so Vierspur, VHS, wenn überhaupt so, ne, damals gewusst hätte, was heute alles möglich ist, hätte ich es total gefeiert.
Weil, aber auch wo du bist heute.
So. Ach so, das
kommt ja auch noch mit dazu.
Da sind alle Träume meines 14-jährigen Ich sind, aber die, ich hatte auch nicht viele. Mein erster Traum war, ich wollte weg vom Dorf und der zweite war, ich wollte einmal auf einer großen Bühne spielen. Habe ich gemacht, mega geil.
Also ich finde es trotzdem wild, einfach so, dass das dein Leben ist. Also nach wie vor 10. Album, so, ne?
Ja, andersrum aber genauso. Also ist ja bei dir genauso.
Ja, aber es ist trotzdem ich habe immer Angst, dass es vorbei ist.
Ich auch.
Okay.
Ja, ich habe wirklich Angst. Also ich habe manchmal Angst davor, weil, ich glaube, auch Sven Regener, habe ich ja gerade schon mal gesagt, das ist irgendwann gesagt, der meinte so, Misserfolg macht Künstlerinnen und Künstler irgendwie so bitter. So, und das habe ich nicht, das weiß ich, weil ich eben aus dem Nichts komme. Also ich habe ja so viele 10 Jahre lang vor fast niemandem gespielt, deswegen ich weiß, wie es sich anfühlt und es fühlt sich hier mega geil an. Und auch wenn es jetzt wieder weniger werden würde, dann würde es für mich vertretbar sein. Aber auch, glaube ich, dann jetzt nur, weil ich das machen durfte, ein paar Jahre lang, dass es jetzt wirklich gut war. Und trotzdem habe ich ab und zu Angst, dass ich dann so denke, boah, es wäre jetzt echt schade, also für mich, aber auch für alle Beteiligten, wenn wir das nicht mehr machen dürften.
Ja.
Ne? Und deswegen, ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man erstens nicht scheiße werden, weil man es dann einfach liebt und aber auch sich dem Privileg bewusst ist und dem Glück, was man hat. Und boah, ich hoffe offenbar, dass ich das noch ein paar Jahre machen darf. Aber wenn ich gehe hinter die Kulisse und schreibe irgendwie schäbige B-Seiten für irgendwen anders, ist auch okay. Finde ich auch gut.
Aber das will ich trotzdem, wenn du Sachen für andere schreibst, ne, sind das manchmal Sachen, wo du denkst, ach geil, Alter, kann ich das verwursten, fanden die anderen so richtig kacke oder keine Ahnung was, also aber, oder es passt zu diesem Artist. Weil ich mich immer noch frage, was ist, also du hast gesagt in der letzten Folge, dass du, wenn du schreibst, sind das auch Sachen, die nicht zu Bosse passen.
Mhm.
Aber das heißt, dann ist Bosse relativ musikalisch ja. recht doll geframed. Weil du hattest ja trotzdem ja. mal den Ausbruch, als du hier mit Oliver Kolecki U-Bahn fahren.
Ja.
So, ne? Also es ist ja trotzdem schon.
Grüße gehen
ja,
raus.
Du bist ja trotzdem in so Richtung gegangen, aber trotzdem ist der Bosse-Sound ja trotzdem ein Sound, den man sich gut. Also ja, das ist ein Sound, der da ist. Also ja. weil meine Frage nach wie vor, was habe ich gerade über Taylor und so gesprochen, aber über die Leute ist, ob du Ehren hast für dich, ob du sagst, so jetzt das neue Album ist eine Ära, die für sich steht und du schließt jetzt quasi damit ab oder du gehst musikalisch jetzt in die und die und die Richtung. Also bist du da experimentierfreudig oder bleibst du in deinem Korsett mehr?
Das neue Album ist auf jeden Fall die analoge Ära.
Mhm.
Das ist wirklich so. Also ich habe so viel echte Musik schon ewig nicht mehr gemacht. Also Akustikgitarre, Klavier, ein Streichquartett und noch ein Streichquartett, bis es am Ende dann, also immer dasselbe Streichquartett, bis es am Ende ein Orchester ist.
Ja.
So, die Armen. Aber das war so schön, weil die einfach, genau, also es gibt sehr viel echte Musik und sehr viel, also nur echte Menschen auf der Platte und keinerlei Computertechnik, außer vielleicht, weiß ich nicht, 3-4 Sounds oder so. Der Rest, wenn es Keyboards sind, sind es analoge Keyboards, wo wir tagelang rumgeschraubt haben, dass es so klingt, wie es klingt. Und das ist super besonders für mich, weil ich mich sonst auch öfter mal Sachen bedient habe einfach. Stabile Poesie ist mein rohstes Album.
Ja.
So, genau, das muss man so sagen.
Ja.
Einfach, weil es so echt ist. Und das Geile daran ist eben, und ich bin so im Privatleben überhaupt nicht so, aber musikalisch immer, dass ich dann immer so denke, so, jetzt ist das fertig, jetzt können das die Leute haben, jetzt können wir es direkt alles kaputt machen und fangen nochmal ganz woanders an.
Ja.
Und das ist so geil, weil ich kann da so eine Midlife-Crisis jede Woche eigentlich haben
ja, ja.
und kann ja eigentlich machen, was ich will. Ja. Das ist eigentlich super toll.
Ja.
Und witzigerweise erwarten aber auch die Leute, die meine Musik hören, nie dasselbe. Die wollen schon, glaube ich, einen guten Text haben und denen ist es musikalisch aber, glaube ich, schon lieb, wenn ich analog bin. Das merke ich. Also die wissen schon, Stimme und Gitarre reicht eigentlich erstmal und der Rest kommt dann. Und den habe ich jetzt aber in den letzten 20 Jahren so viel zugemutet. Egal welche Musikrichtung, sei es so mit Oliver Kolecki oder sei es, keine Ahnung, irgendwas anderes, was vielleicht auch mal nicht so geil war. Egal, also die sind irgendwie dann trotzdem erstmal da.
Ja.
Für mich immer noch das Wichtigste, Hauptsache das Lied ist irgendwie gut.
Ja. Aber musst du dir dann, oder ist deinem Kopf, währenddem du das machst, dann schon... Keine Ahnung, ich glaube, du bist ja auch jemand, der dann auf einmal so ein Festival-Sommer mitnimmt, ne? Also so.
Voll, ja.
So, und dann hast du das und denkst, naja, würde ich jetzt auch gerne, aber du weißt, okay, ich kann jetzt hier, ja, okay, ich kann mich einmal kurz hinsetzen und zwei Lieder akustisch vielleicht spielen, aber die Leute hier vorne, die hier gerade sind, die müssen leider springen und tanzen, weil es ist 23 Uhr jetzt gleich und die wollen ins Bett gehen und sagen, ja, geil, morgen geht's weiter.
Ja, ja, voll, aber ich versuche mich jetzt wirklich, also ich bin nicht durch mit diesen Festivals, aber ich merke schon, dass mir, das habe ich jetzt im letzten Sommer gemacht, so eigene Konzerte im Sommer, wo dann, das hat gut funktioniert, ne? Also wenn dann, keine Ahnung, in Bassum bei Bremen 5000 Leute kommen, dann heißt es erstmal für mich, Dankeschön, dass ihr alle kommt. So. Wo kommt ihr her? Ja, gut, aus Bremen und keine Ahnung, aber auch hier aus dem Ort. Und das haben wir im letzten Sommer jetzt überall gemacht, dass wir so kleine eigene Dinger gespielt haben, weil ich eben dieses Existieren tagsüber allein schon zwischen Techno-Bühne, Rap-Bühne und, weiß ich nicht, Hardcore-Bühne und um 19 Uhr spielt man dann und so, dass mir das jetzt oft die letzten Jahre ganz schön viel war.
Ja.
So einen Tag über. Dieses Festivalerlebnis. Und ich will die weiterhin spielen, aber nicht mehr so oft. Ich will jetzt lieber eigene spielen und es dann auch selber so, genau, dann kann ich auch mal eine Stunde ein Akustikset spielen.
Ja. Aber das ist ja auch sehr selbstermächtigt, oder?
Ja, voll. Und das ist aber auch so, das ist manchmal so. Ich glaube, wenn man Sachen so zu oft gemacht hat, dann ist man irgendwie auch okay durch damit. Also es ist gut, das nochmal zu machen. Aber ich muss jetzt nicht andauernd mehr auf irgendwelchen Festivals zwischen, sag ich mal, hatten wir ja jetzt im vorletzten Sommer ganz oft zwischen Limp Bizkit und Contra K spielen oder so.
Ja, ja, ja.
Weißt du, das ist dann so, dann spiele ich lieber vor weniger Leuten,
die aber für dich nur
die aber
da
für mich
sind.
Da sind. Oder vielleicht kann ich dann noch 3-4 Leute einladen, die mitmachen oder so.
Ja.
Ja, so.
Ja, aber da hast du ja total recht. Aber das ist ja genau doch, glaube ich, auch was in den Schaffungsprozess ja super gut sich dann anbietet. Also wenn du jetzt schon sagst, so bei mir klingeln ja schon die Ohren, wenn du sagst Orchester. So, weil ich gerade so für mich so feststelle, ich war auf einem Konzert von Ray.
Ja.
So, und die hatten ein tolles Album rausgebracht und
hat damit
hier in der Arena in Berlin gespielt. Und das war so krass, weil die hatte einfach ihr Orchester auf der Bühne. Also so, das war so, Und ich merke eh, wie doll ich das liebe, wenn es orchestrale Versionen von irgendwas gibt. Und dass das natürlich nochmal ganz neue Orte und ganz neue Möglichkeiten aufmacht. Also die hatte so unterschiedliche Sets und hatte dann so noch, weil sie vom Jazz kommt, dann noch so auf einmal wie so ein Jazzkeller. Und ich war so, und das in dieser Arena hier gerade. Und das Publikum ist so super jung und ist aber gerade völlig bereit, sich all diesen doch eher nischigen Musikgenres quasi so hinzugeben, weil da eine Künstlerin ist, die all das mitbringt oder von all diesen Wurzeln irgendwie kommt und so.
Ja,
das finde ich wild. Und das ist doch eigentlich für dich jetzt schon, du weißt, also ist das was, was passiert, wenn du schreibst und produzierst, dass du dann auf einmal denkst, oh, dann stehe ich da und dann geht in den Vorhang hoch und dann ist da das ganze Orchester, aber vorher war nur eine, die gestrichen hat, vielleicht Kontrabass da hatte und
Das
ging schon und dann geht das auf einmal und die Leute werden ausrasten. So.
Ja, wobei ich mir natürlich das ganze Orchester nie leisten könnte, aber ich habe zumindest ein Quartett oder so. Genau.
Genau.
Und ich fühle das schon und ich weiß eben, weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, ne? Aber wenn ich einen Song schreibe und dann schreibe ich Streicher dazu.
Ja.
Und dann werden die irgendwann eingespielt. Und dann macht das eben so viel anders, dass ich sogar jetzt auf der Platte bei einem Song den Text nochmal komplett neu geschrieben habe. Einfach nur, weil die Streicher so schön oder so traurig oder so knarzig gespielt haben, dass ich dachte, ey krass, das ändert einfach alles. Und das ist so das total Tolle am Musikmachen. Man fängt es alleine an mit irgendwas, was vielleicht sogar schon... Wo ich dann denke in meinem Raum, ey, ist alles fertig, alles okay, da stehe ich komplett dahinter. Und dann kommen andere Leute dazu und fühlen das irgendwie anders. Und genau, und am Ende hast du eine Nummer, die hieß zuerst Nacht und danach heißt die aber, weiß ich nicht, guten Morgen, 8.30 Uhr.
Ja,
so, ne, das kann durchaus passieren.
Ja.
Deswegen ist der Beruf auch so fancy, weil das Menschen miteinander machen. Und ich finde das so ganz geil, weil das heute ja auch so super selten noch passiert. Also so dieses Miteinander und auch das Abgeben. Und jetzt so auf Sizilien habe ich ganz, ganz oft die Sachen auch verschickt und war gar nicht vor Ort und da hat man sich so überraschen lassen. Also man hat sich dann manchmal so telefonisch, habe ich dann so zu Ingmar in Hamburg gesagt, der dann so die Streicher aufgenommen hat, ey, ich kann jetzt die Nacht nicht schlafen, weil ihr jetzt aufnehmt und am nächsten Morgen kommt was. Und
das ist komplett
anders als gedacht. Ganz
anders
als gedacht.
Kind, ey.
Ja, genau. Ganz anders als gedacht und dann schreibe ich einen Text um, weil es so schön ist, aber so anders. Genau.
Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, so dass Musik ja so berührt und man so weint so. Hast du das dann auch schon so, dass du manchmal so Sachen runterschreibst und dir dann selbst die Tränen in den Augen kommen? Weil es ist doch trotzdem, man sagt ja, es ist so ein kreativer Künstler, so das Innerste nach außen kehren irgendwie. Hast du das oft? Also hast du da auch Gefühle bei, wenn du das machst?
Total. Ich habe das manchmal, aber das ist dann, also das ist dann oft, wenn ich mir dann so private Gedanken mache. Also sowas wie, oh mein Gott, ich sehe gerade irgendwie, wie mein Kind größer wird oder irgendein Kind, aber wenn ich dann mein Kind sehe, ist es immer schon zu spät. So, genau. Oder keine Ahnung, wenn ich über irgendeinen Krankenhausgang singe, über irgendeinen, weiß ich nicht, so näheren Bekannten von mir, den ich dann irgendwann besucht habe oder so und ich das dann aufschreibe und daraus am Ende aber was ganz anderes mache.
Genau, und dann weißt trotzdem dieses Bild.
Weiß ich ja aber da. Schon, was ich da gemacht habe und wenn dann eben, sagen wir mal, da ein guter Streicher mit reinfliegt, dann kannst du mich auch schon mal erwischen. So.
Ja.
Und dann weiß ich aber zumindest, also wenn es mich, Idioten, in dem Moment berührt, dann ist die Chance offenbar hoch, dass es jemand auch so fühlt.
Ja.
Vielleicht nur für sich oder anders.
Ja.
Aber das sind immer schon ganz gute Parameter.
Mhm. Aber sind es dann trotzdem oft die Songs, mit denen du gar nicht gerechnet hast, dass die auf einmal so die Stars sind von einem Album? Oder ahnst du schon?
Nee, also Schönste Zeit zum Beispiel hätte es damals fast nicht auf die Platte geschafft.
Ja, okay, das ist
weil mein Produzent und ich beide gesagt haben, nee, irgendwie, den können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, aber der passt jetzt hier nicht so richtig drauf oder so. Also absurd, genau, absurd. Also jetzt aus heutiger Sicht, ich habe ihn jetzt gerade nach 10 Jahren wieder getroffen, der wohnt jetzt eben auf Sizilien, mit dem habe ich die Platte
Kopf
gemacht.
Kopfgeschüttelt habt ihr da die ganze Zeit gesagt.
Weil wir, so, wie kann zwei Menschen nur so Umkehrorakel sein? So, ja, genau. Und wie ist das bei dir, wenn du so Musik hörst? Also weinst du dann? Fühlst du ganz, ganz viel?
Oh, ich weine super gerne, wenn ich Musik höre.
Weinst du?
Ich weine super gerne, ja. Also wenn das was ist, was ich besonders mag. Also ich habe so einen Softspot für so eher so melancholischere Sachen. Ich habe so eine Spotify-Playlist, Simon Sunday heißt die, und dann mache ich immer sonntags, mache ich so Musik rein, die ich mag, weil ich hatte ganz, ganz früher mal eine Nachtsendung.
Ist die öffentlich?
Genau, ja.
Ah, geil.
Ja. Und das ist schön. So, da habe ich immer in der Nacht von Sonntag auf Montag, ich meine, es war Sonntag auf Montag, sie ist so geil, wie viel ich gerade weiß, war immer so von Mitternacht bis 2 Uhr. Und da habe ich so die Musik gespielt, die ich mochte. Und ich wollte immer ein richtig melancholisches, trauriges Setting haben. Also ich mag so Songs, die so richtig, also vielleicht auch ein bisschen, die ja, depressive sind, vielleicht auf eine Art und Weise, aber trotzdem gerne immer alles aktuell. Also ich bin dann schon so, ich stelle mir das alles zusammen, aber wenn ich weinen möchte, und ich bin großer Fan davon zu weinen, auch einfach als so emotional reset.
Voll.
Das hört sich so eh so an, aber es ist trotzdem ein, ich hatte das mal mit einer Freundin und ich war so, ich habe so scheiß Laune, sie so, Simon, du musst mal wieder flennen. Und dann war ja. ich entweder einen Film an oder ich höre die Musik. Also ja. ich hab dann Tracks, ich kann dir gerade nicht ein Lied sagen, wo ich sage, ah, da weine ich sofort, aber ich habe zum Beispiel dann so, obwohl doch, das letzte Lied, bei dem ich geweint habe, war Heavenly Father von Bon Iver, was jetzt nochmal in einer Live-Version rausgekommen ist. Also es gibt Songs,
so
da weiß ich ganz
auch
genau, was ich anmachen muss, um das einmal kurz zu wissen. Oder genauso wie Liebe ist leise, würde ich das heute hören, dann könnte ich wahrscheinlich immer noch sofort weinen, weil mich das zurückbringt. Also es geht gar nicht darum, dass ich an was denke, was im Hier und Jetzt gerade vielleicht scheiße ist, sondern einfach so ein Gefühl, was man abruft, wo man auf einmal irgendwo ist, so wie du sagst, ah, ich habe das, der Gang, den ich gerade beschreibe, der ist zwar in dem Lied in einem Haus, aber eigentlich ist der, es ist der Krankenhausgang, als ich das letzte Mal XY gesehen habe. Oder ich denke gerade, ach, dein Lächeln, und die Leute denken, es geht um eine Frau, es geht aber um meinen guten Freund XY vielleicht. Ja. Also du hast ja das selbst für dich in der Hand, wie du emotional das katalysierst, ohne dass die Menschen vielleicht das schon alles so sehen.
Was mir übrigens auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht beim Hören, dass die Menschen, also jetzt auch bei meiner Musik, ich habe auf einer neuen Platte habe ich einen Song, der heißt Schwesterherz, ne? Wo ich andauernd immer gefragt werde, was mit meiner Schwester ist und so. Und ich so, ey, keine Ahnung, ob der für meine Schwester ist, muss ich doch gar nicht sagen. Weil, also, die fragen das dann zwar, aber die Menschen sehen ja sowieso meistens sich selber und ihre eigenen Geschichten.
Immer sich selber. Genau. Ja, und das ist aber auch was, was Musik natürlich schaffen kann und muss. Und das ist das, was so Laura und ich dann auch gerne so, oder besonders durch Laura habe ich das gelernt, dieses Main Character. Also so, dass man läuft durch die Straßen oder man sitzt im Zug, es regnet und man macht ein Lied an und schaut raus und es ist eigentlich Kelly Clarkson singt gerade irgendwas, weißt du? Aber man selbst bezieht es auf sich oder und man ist so, und das mag ich sehr, sehr gerne. Und das, aber ich bin Fan davon. Auch bei einem Konzert auf einmal zu stehen, bei Florence and the Machine eben, als ich da war, war auch auf einmal, ich fand es so random, weil ich dachte, aber welchem Lied wird es mich erwischen? Weil ich Florence and the Machine super viel gehört habe, wenn es mir auch mal schlecht ging oder so. Und das war dann so Cosmic Love, was wirklich so der most random Track von damals irgendwie so ist. Ich aber so dachte, ah, das ist damals. Ah, da war ich unglücklich in diesen Typen verliebt. Und ach, der hat mich nicht zurückgeliebt. Und warum hat überhaupt niemand geliebt? Und dann stand ich da so und habe das gehört und es liefen so die Tränen runter. Und das war schön, weil es dann auch so befreiend war und ich einfach so dachte, krass, das verbinde ich mit dieser Künstlerin, die gerade da oben auf der Bühne
krass,
steht.
Krass, ne? Aber da stellt sich dann raus. Na, bei mir ist es so, dass ich nämlich, also erstmal finde ich eben, es ist doch so gut, ab und zu mal zu heulen, besser als dann, weiß ich nicht, alle eineinhalb Jahre einen Komplettzusammenbruch zu haben.
Ja, eben genau.
So,
ja.
Also wenn man das dann zwischendrin mal so ein bisschen released, ist doch super. Und was bei mir aber jetzt so im, also so, ja, so ab 40 oder so habe ich das, dass ich jetzt oft auch so, dass mir bei so Überwältigung so Tränen kommt. Also das muss auch gar nichts mit Trauer zu tun haben, aber wenn ich irgendwas besonders schön finde oder besonders so, weiß ich nicht, monströs schön, dass ich dann, also genau, da war ich dann letztens mit meinem Kind unterwegs und sie so, du heulst. Ich so, nee, ich heul nicht, ist nur so schön.
Ja.
Genau. Und das hatte ich früher überhaupt nicht.
Hey, das ist aber krass, das habe ich aber auch. Das ist bei mir, das ist aber, glaube ich, auch so ein Therapiedurchbruchding, dass ich ganz oft, und das meine ich mit diesem im Moment leben, wenn die Welt gerade wirklich furchtbar ist, so dieses, ich bin auch manchmal so überwältigt davon, so dass ich dann einfach weine. Also ich hatte das so, ich habe mal Urlaub gemacht, da war ich in Chicago vor 2 Jahren oder keine Ahnung was. Und da saß ich da und habe dann, da habe ich Chicago dann noch von Clouseau gehört danach, weißt du? Und da habe ich dann aber trotzdem, da habe ich, also jetzt nicht ob des Liedes, aber das war mir trotzdem zur Untermalung dann irgendwann auch angemacht. Aber ich habe irgendwann, bin ich durch diese Straßen gegangen und dachte so, Simon, wie krass ist das, du bist alleine hier. Du bist alleine in diese Stadt hier und das ist so schön, du machst nur Sachen, auf die du Lust hast. Natürlich weine ich da. So, neulich nach meinem Geburtstag war ich auch so, lag ich zu Hause in meinem Bett und natürlich habe ich da geweint, weil ich das so schön fand, weil ich mich so geliebt und gesehen gefühlt habe von meinen Freunden. Und ich bin ein großer Fan davon, eins zu sein mit seinen Gefühlen, weil das jetzt ja nicht heißt, guck mal, der macht den Flennymeier jetzt hier gerade random, sondern einfach zu sagen, guck mal, wenn ich wütend bin, bin ich wütend und wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich und wenn ich traurig bin, dann bin ich traurig und kann weinen. Aber es gibt ja auch Tränen des Glücks und wenn man das in Zeiten wie diesen gerade sowieso schon so selten irgendwie hat, dann kann man sich doch freuen, entweder für sich oder für andere, weil man sieht, meine Freundin Katrin zum Beispiel, liebe Grüße, die hat das so, wenn so mehr als 3 Leute Sachen zusammen machen, dann weint die. Also wenn
verstehe.
Wenn da irgendwie, keine Ahnung, selbst so auf ihr Motorrädern sind da Fahnen mit dabei oder sonst irgendwas so, aber im Schönen halt nicht bedrohlich, sondern so, ach, die machen das dann. Da meint die, weil die einfach sagt, wie schön ist das denn? Also hier jetzt gerade zu Weihnachten oder so, weißt du, wenn dann da die als Weihnachtsmänner, dann kriege ich manchmal eine Nachricht von ihr und sagt, sie war, also ja, ist schon wieder passiert, weil ich habe gerade das und das und das erlebt. Also.
Das verstehe ich voll. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr kann, das konnte ich früher richtig gut, wenn bei mir im Publikum Leute weinen. Genau, weil sie damit irgendwas verbinden, dann trifft es mich mittlerweile eben auch. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, aber genau, ich habe das.
Also Empathie vielleicht auch einfach.
Ja, aber früher konnte ich das irgendwie so anders wegwischen, jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr. Ja.
Das stehst du auch da oben.
Sind wir mal gespannt.
Und dann weinst du da auf einmal. Ach ey, siehst du, das finde ich doch nur gut, das finde ich schön. Vielleicht ist es die Aufgabe für uns, für die nächste Folge, nächsten Mittwoch, und zu merken, wann wir das letzte Mal geweint haben. Oder vielleicht auch, aber auch wenn Leute dann sagen, nee, okay, das ist mir zu. Also jetzt seid ihr mal richtige Männer, dann erzählen wir richtig männliche Geschichten vom Grillen, vielleicht nächsten Mittwoch.
Nächste Woche wird die Grillfolge.
Ja, finde ich ganz gut.
Genau.
Und was für eine Schnecke hast du da irgendwie dir auf den Grill geworfen?
Meinst du die Schweineschnecke?
Ja, genau. Das ist einfach so.
Isst du Fleisch?
Ja,
ich nicht.
Ich bin jemand, der noch Fleisch isst. Aber ich liebe Ersatzprodukte. Aber darüber sprechen wir nächsten Mittwoch, okay?
Das wird ganz lecker.
Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
Tschüss.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Hello. Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten? Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden. Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Simon ist ein wirklich toller Gesprächspartner und ein super Typ. Es war eine sehr musikalische Folge und es ging ums Weinen. Ich finde, dass Simon mich ganz schön viel gefragt hat und ich glaube, mein Redeanteil war diesmal sehr hoch. Das wollen wir beim nächsten Mal ändern.
Ich habe mich richtig gefreut, heute mal ein bisschen mehr über Musik zu sprechen auch, weil ich habe manchmal das Gefühl, das sind so Klischee-Fragen oder so Klischee-Gedanken, die man von MusikerInnen in seinem Kopf hat, so mit so, ah, wie viel von sich gibt man preis oder wie fühlt man sich eigentlich kurz bevor ein Album losgeht? Ist das tatsächlich so ein Ding mit in Ehren denken? Und ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass ich viel zu wenig weiß, weil ich immer noch so bin, wie war das denn jetzt damals? So, wie war das jetzt mit dem, saßt du jetzt da, wer hat das erste Mal irgendwie eine Platte von dir gehört oder sonst irgendwas und ich will so wahnsinnig viel noch wissen und ich finde es richtig, richtig, richtig schön.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de und in der ARD Sounds App. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm und Amelie Kern.